Schritt durchsetzen.
Ja.
So ist es. Dann kommt es also zum ersten Mal hier mit den Leuten.
Dankeschön.
Ganz herzlich heißen wir alle willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ich habe gestern Abend übersehen und habe die Wormser nicht willkommen geheißen oder nicht erwähnt. Ich wusste nicht, dass ihr noch hier seid. Heute habe ich euch gesehen und heiße euch herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Dann haben wir Besuch aus Holland, wie ich hörte, Brüder, die zum ersten Mal hier sind. Würdet ihr euch erheben? Wo sind die Brüder aus Holland? Wir möchten keinen übersehen. Da seid ihr. Gott segne euch in unserer Mitte. Amen. Wir rechnen mit der Gegenwart des Herrn. Eine Nachricht, die einerseits traurig und andererseits ermutigend ist, kommt von Bruder Kupfer aus Straßburg. Er hat sich einer sehr schwierigen Operation unterziehen müssen und lag einige Tage in der Intensivstation, ist aber gestern herausgekommen und hat mich direkt angerufen und bittet darum, dass alle gegrüßt werden und dass allen gesagt wird, es geht ihm schon besser und Gott hat die Gebete erhört und hat geholfen. Ihr wisst ja, wenn man älter wird, dann stellt sich dieses und jenes ein. Es ist nämlich so, wenn man jung ist, sieht man die Alten, wenn sie so langsam über die Straße gehen oder schon ein wenig Mühe haben. Naja, man sieht sie und denkt, naja, wir sind noch jung, oder man denkt gar nicht. Man geht an den Krankenhäusern vorbei, man ist ja nicht drin. Man fährt an den Friedhöfen vorbei, man liegt ja nicht dort. Und dann kommt die Zeit, wo man am Krankenhaus nicht mal mehr vorbeifährt oder geht, sondern eventuell hingebracht wird. Dann kommt die Zeit, wo man nicht mehr den Friedhof besucht, sondern dort beerdigt wird. Das war der Lauf der Dinge von Anfang an bis zum heutigen Tage. Wohl dem Menschen, der eine lebendige Hoffnung hat. Wohl dem Menschen, der die Gnade Gottes erlebt hat. Ich musste an die letzte Strophe des zweitletzten Liedes denken. Hier steht, sag, warum noch warten, o Seele? Schnell eilet dir Tod und Gericht. O komm, weil die Pforte noch offen und Jesu Blut jetzt für dich spricht. Und immer wieder die Frage, warum kommst du nicht herzu? Warum willst du nicht Frieden und Ruhm? An dieser Stätte verkündigen wir das ewig gültige Evangelium. Wir freuen uns über alle biblischen Wahrheiten, die Gott neu auf den Leuchter gestellt hat. Aber der Anfang mit Gott ist nicht die Belehrung. Der Anfang mit Gott ist die Bekehrung. Das Hinwenden zu Gott, die Gnade Gottes zu erfahren, ein Erlebnis mit Gott zu haben, dass wir durch den Geist Gottes Zeugnis bekommen, Gottes Kinder geworden zu sein. In das Reich Gottes wird man nicht hineingelehrt, man wird hineingeboren. Amen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Als Bruder Russ dieses Wort aus 1. Korinther 15 las, musste ich neu daran denken, wie wichtig es ist, immer wieder den Kern des Evangeliums auf den Leuchter zu stellen. Und wie wir es hier von Paulus gehört haben, ist es wichtig, das Evangelium der Rettung so beizubehalten, ohne es abzuändern, wie es ursprünglich verkündigt worden ist. So haben wir es in Vers 2 gelesen. Und durch die ihr auch die Rettung erlangt, Bedingung, wenn ihr sie, also die Heilsbotschaft, das Evangelium, wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe. Es kommt nicht nur darauf an, dass irgendetwas gepredigt und als Evangelium bezeichnet wird. Es kommt darauf an, dass das Urevangelium, die wirklich auf Christus bezogene Botschaft, dass Christus als der Gekreuzigte und Auferstandene verkündigt wird. Und dass wir auch begreifen und erfahren, dass wir mit ihm gekreuzigt, gestorben und begraben worden sind und dann mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, Kraft seiner Auferstehung aus den Toten. Wir werden heute fortsetzen mit der Wortbetrachtung. Ich möchte nur kurz unseren Brüdern aus Breslau die Gelegenheit geben, uns zu grüßen, nicht eine Predigt zu halten, uns eben ganz kurz zu grüßen. Kommt bitte nach vorne. Wir haben ja an dieser Stätte die Möglichkeit, so frei zu entscheiden. Und auch das möchte ich sagen, wir schätzen es sehr, dass wir hier sein dürfen und gemeinsam vor dem Angesicht des Herrn sein Wort hören und seine Kraft immer wieder neu erleben. Bitte schön. Ja, so war es. Ich habe vorgeschlagen, dass Sie Anfang Dezember nicht kommen brauchen, weil ich dann ja dort sein werde. Und er sagte, Bruder Frank, in 3 Wochen kann ich geistlich schon verhungert sein. Und das ist wirklich eine gute Einstellung. Gott sagt im Propheten, dass er einen Hunger nach seinem Worte senden wird, nicht einen Hunger nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger, das Wort des Herrn zu hören. Und wir glauben, dass an dieser Stätte das Wort des Herrn verkündigt wird, nicht beschnitten oder zurechtgerückt nach irgendeiner Lehrmeinung, sondern schlicht und einfach dürfen wir, weil wir keine eigenen Lehren zu verteidigen haben, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Der Herr hat uns in eine sehr gute Lage gebracht. Nur wenn wir dann in anderen Kirchen und Gemeinden sprechen sollen, dann wird es natürlich kritisch. Paulus konnte sagen, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Aber er hat nicht gesagt, ich bin den Katholiken ein Katholik geworden und den Methodisten ein Methodist und so weiter, sondern er hat das Wort des Herrn mit göttlicher Weisheit verkündigt. Unser Bruder hat frei und offen gesagt, dass vieles in der römischen Kirche nicht stimmt. Ich habe irgendwo gesagt, dass nichts stimmt. Und es ist ein starker Ausspruch, aber es wird wohl so sein. Auch daran habe ich gedacht, geliebte Brüder, wenn die Leute nach Częstochowa kommen, wo der Papst ja auch hingepilgert ist, und da ist die Riesen-Madonna, sie soll Mutter Gottes sein, Gott hat keine Mutter, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber wenn es nun schon so bezeichnet wird, dann dachte ich so bei mir selber, dieses arme Mädchen, das kaum richtig Hebräisch konnte, vielleicht nur das Dialekt, also Aramäisch, und wenn dann irgendjemand Lateinisch zu ihr spricht, ja, wie sollte sie das verstehen? Der andere Portugiesisch, der dritte Russisch, der andere Chinesisch, die arme Maria, wie soll sie das alles verstehen? Sie hört es gar nicht. Sie ist dazu gar nicht bestimmt. Auch sie musste mit den 120 auf den Obersöller gehen und musste dort die Geistestaufe empfangen, ehe sie bereit war, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Und der Weg bleibt für alle der gleiche, ob Propheten, ob Männer Gottes oder wer immer es war und zu welchem Zweck Gott Menschen gebrauchte. Der Weg der Seligkeit ist und bleibt für jeden der gleiche. Gott wird keine Ausnahmen machen. Möge er uns segnen. Ganz kurz im Anschluss an gestern Abend noch ein paar Schriftstellen bezugnehmend auf das Volk Israel und die jetzige Entwicklung. Da möchte ich aus 5. Mose 31, Vers 23 lesen. Wir werden dann zum Neuen Testament gleich übergehen. 5. Mose 31, Vers 23. Dem Josua, aber dem Sohne Nuns, erteilte der Herr folgenden Auftrag: Sei mutig und stark, denn du sollst die Israeliten in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich selbst will mit dir sein. Das ist dabei das Allerwichtigste. Gestern spätabends rief mich ein Bruder aus Schweden an, hat einiges gesprochen und fragte dann: Bruder Frank, du bist doch nicht Josua, nicht wahr? Ich habe gehört, dass man das von dir sagt. Nein, ich sage, ich bin's nicht. Ich bin Ewald Frank, der Sohn des Robert Frank, und nicht Josua, der Sohn Nuns. Aber es gibt Menschen auf Erden, die einfach missverstehen, weil sie missverstehen wollen. Das aber glauben wir alle. So wie in den Tagen Mose das Wort dem Propheten geoffenbart wurde und dann in die Bundeslade getan und sie hinübergingen und das Land der Verheißung einnahmen, so hat Gott uns sein Wort geoffenbart, damit wir die göttlichen Verheißungen in Besitz nehmen, damit sie göttliche Realität in, bei und durch uns alle werden können. Aus dem Josua, dem ersten Kapitel, möchte ich lesen, nur um zu zeigen, dass 2,5 Stämme auf der Ostseite des Jordan angesiedelt wurden. Man spricht in diesen Tagen von besetztem Gebiet, von der Westbank, aber eigentlich haben ja andere Gebiete besetzt, die dem Volke Israel gehören, und nicht Israel Gebiete, die anderen gehören. Josua Kapitel 1, Vers 12 und 13. Zu den Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse aber sagte Josua: Denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch zur Pflicht gemacht hat, als er sagte: Der Herr, euer Gott, hat euch ans Ziel gelangen lassen und euch dieses Land gegeben. Eure Frauen, eure kleinen Kinder und euer Vieh mögen in dem Lande bleiben, das euch Mose auf dieser Seite des Jordans angewiesen hat.
Amen.
Ihr aber, alle kriegstüchtigen Männer, müsst kampfgerüstet an der Spitze eurer Brüder hinüberziehen und ihnen Beistand leisten, bis der Herr eure Brüder ebenso wie euch ans Ziel gebracht hat. Und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen geben will. Alsdann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es als Besitz innehaben, das Mose, der Knecht des Herrn, euch im Ostjordanlande angewiesen hat.
Amen.
Wenn die Politiker Gott und Gottes Wort kennen und respektieren würden, dann wüssten sie, welche Entscheidungen er getroffen hat. Doch wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die sich nicht um Gott und Gottes Wort kümmert. Manchmal sind fromme Sprüche. Ich habe auch unseren Freund George Bush sagen hören in Madrid ganz zum Schluss, möge Gott seinen Segen zu dieser Konferenz geben. Gott wird ihn geben, aber ganz anders, wie diese Herrschaften es meinen. Dennoch, einige Stellen aus dem Propheten Sacharja, und zwar wird uns im Sacharja, wie auch im Hesekiel und anderen Stellen, einiges sehr Wichtige über Israel und die Nachbarvölker gesagt, was jetzt für die Endzeit von großer Bedeutung ist. Sacharja Kapitel 12, Vers 3 und Vers 9. An jenem Tage will ich Jerusalem zu einem Hebestein für alle Völker machen. Alle, die ihn anheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen. Wenn alle Völker der Erde sich gegen die Stadt versammeln. So hat es Gott in seinem Worte im Voraus sagen lassen und so wird es geschehen. Wer weiß nicht, was passiert, wenn man einen Stein aufhebt und der Stein wird zu schwer, die Kraft genügt nicht, um ihn zu halten, er rutscht. Und die Hände, die Finger werden dabei wund. Wer vom Lande kommt, der hat so manche Erfahrung auch im natürlichen Bereich schon gemacht. Und so werden alle Völker, die sich an Jerusalem vergreifen wollen, es anheben und die Dinge verändern wollen, ihnen wird es so ergehen wie denjenigen, die einen zu großen und zu gewichtigen Stein aufheben, der ihnen ausrutscht und der wird ihnen ausrutschen. Denn Gott ist mit seinem Volke, komme, was da kommen will. Im gleichen Kapitel Sacharja 12, Vers 9 steht, und geschehen wird es an jenem Tage, da werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Dann in Sacharja 14, Vers 2. Und zwar werde ich alle Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Weiber geschändet und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern, aber ein Rest der Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und jetzt kommt der göttliche Teil. Dann aber wird der Herr ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie er jemals an Schlachttagen gekämpft hat. Er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und wir alle kennen ja diese Stelle. Also, der Herr selber wird zu dem Zeitpunkt eingreifen. Man könnte dazu den letzten Teil von Hesekiel 38 lesen. Man könnte den letzten Teil von Offenbarung 19 lesen. Man könnte im Propheten Joel nachlesen. In den verschiedenen Bibelstellen wird ja darauf Bezug genommen. Jetzt möchte ich die beiden Stellen aus dem Propheten Daniel lesen, die Aufschluss über die Entwicklung und die Zeiteinteilung in der Endzeit geben. Das ist die bekannte Stelle aus Daniel, dem 7. Kapitel, Daniel 7, Vers 25, Daniel 7, Vers 25. Und alle müssen eigentlich um des Zusammenhangs willen auch die vorherigen Verse lesen, von der vierten Weltmacht, die entstehen würde, und von dem Herrscher und so weiter. In Vers 25 steht, er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Es gibt ja Glaubensgemeinschaften, die gerade diesen Vers, ich habe es bereits im Rundbrief geschrieben, der etwa in 3 Wochen veröffentlicht werden soll, es gibt Glaubensgemeinschaften, die diesen Vers schon auf die ersten hunderte Jahre der christlichen Zeitrechnung anwenden. Dieser Vers muss in dem Zusammenhang bleiben. Er muss gelassen werden, wohin er gehört, nämlich in den letzten Teil der 70. Jahrwoche bezogen auf das Volk Israel und auf keinen sonst auf Erden. Und sogar die zeitliche Abgrenzung wird uns hier gesagt, ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Und seht, wie genau Gottes Wort ist. In Vers 26 steht dann, dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm, also diesem dann existierenden Herrscher, die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. Und höret noch Vers 27, als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel, dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Amen. Diese 3 Verse gestatten es keinem, sie aus dem Zusammenhang herauszunehmen und anders zu deuten. Wie unser geliebter Bruder sagte, es braucht nicht gedeutet zu werden, es ist in sich selbst klar genug. Deutungen sind immer schon Machwerk von Menschen gewesen. In Daniel, dem 9. Kapitel, Daniel 9, Vers 27, wird uns gesagt, dass eben dieser Herrscher zu der Zeit einen Bund mit dem Volke Israel schließen wird. Und auch das ist sehr wichtig zu wissen, dass Daniel geoffenbart bekam, was seinem Volke und der heiligen Stadt bestimmt ist, nicht was der Gemeinde aus den Nationen bestimmt ist. Ich lese den Vers aus Daniel 9, der das so bezeugt. Daniel 9, Vers 24 und dann Vers 27. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also Volk Israel, Stadt Jerusalem. Und dann werden die 6 Dinge aufgezählt, die stattfinden müssen, ehe die Sache oder womit der Ratschluss Gottes dann seinen Abschluss findet. Hier in Daniel 9, 27 wird uns gesagt, und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen. Eine normale Woche hat 7 Tage. Eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Und so geht die Rechnung, die göttliche Zeitrechnung, ganz genau auf. Und dann steht weiter, für eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen. Und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt. Auch dieses Wort bedarf keiner Deutung. Es ist in sich klar genug. Wir sind dem Herrn dankbar. Auch darüber hat Bruder Branham speziell in den 3 Predigten über die 70 Jahrwochen Daniels, leider sind sie nicht ins Deutsche übertragen worden, aber in diesen 3 Predigten hat er speziell über diese Bibelstellen gesprochen. Jetzt lag es mir auf dem Herzen, nicht nur vor unsere Augen zu führen, was mit Israel geschehen wird und wie die Dinge dort ihren Lauf nehmen, sondern auch uns anzusprechen, mich und alle, die von Herzen danach verlangen und die Sehnsucht in sich tragen, nicht nur gläubig gewesen zu sein, sondern bereit zu sein auf den Tag der glorreichen Wiederkunft unseres Herrn. Wenn wir schon spüren, wirklich spüren, dass das Ende der Endzeit gekommen ist, wie sollte es da um uns alle bestellt sein? Wie sollte unser ganzes Leben, unsere Zeit, unsere Worte, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, wie sollte alles in den Dienst des Herrn gestellt werden? Es war unser geliebter Bruder Werner Sieg, der das Zeugnis gab, dass an seinem Ort, vom Gemeinderat bis wer weiß wen und wo, jeder hat einen Brief bekommen, jeder hat Zeugnis bekommen, jeder im ganzen Ort weiß, dass dort Menschen sind, die die Wahrheit glauben und die Gott erlebt haben. Als ich dieses Zeugnis hörte, hat es mich bewegt. Manchmal weiß es unser Nachbar noch nicht einmal. Die Nächsten im Bekanntenkreis wissen es nicht. Was haben wir an Zeugnis für den Herrn gegeben und abgelegt? Ich meine, unser Heiland sagte, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann sollt ihr meine Zeugen sein. Ihr sollt Zeugnis ablegen von dem, was ihr gesehen, gehört und erlebt habt. Wenn wir alle, wo immer wir uns befinden, vom Geiste Gottes leiten lassen würden, und wenn es nur ein Traktat ist, Vision 7000 oder der Weg zu Gott, dass wir irgendwie mit den Menschen ins Gespräch kommen, so dass wir nicht in die Not geraten, dass Blut von uns gefordert werden würde an jenem Tage, weil wir anderen nichts vom Heiland und von dem Heil, das er gebracht hat, sagten. Möge der Herr heute eine Art Rüststunde, eine Andacht vor seinem Angesicht mit uns haben, in der wir uns der großen Aufgabe bewusst werden, die Gott nicht nur den Verkündigern seines Wortes, sondern auch den Hörern seines Wortes, allen, die ihm zu eigen sind, denen hat er diese Aufgabe geschenkt. Und dann gibt es ein Thema, das wahrscheinlich zu kurz gekommen ist Und wir fragen uns, was ist notwendig, um bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Lasst mich dazu einige Bibelstellen lesen, in der Hoffnung und im Glauben, dass Gott selber durch sein Wort zu uns sprechen wird und uns nicht nur sein Wort zukommen lässt, sondern auch das, was er darin verheißen hat, aus Gnaden schenkt. Ihr wisst, im 2. Petrus, im 3. Kapitel, werden wir schon im 2. Vers darauf aufmerksam gemacht, damit ihr die Worte, 2. Petrus 3, Vers 2, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Erretters in Erinnerung behaltet, dann wird von den Spöttern gesprochen oder geschrieben und dann von der Wiederkunft des Herrn. Sie werden fragen, wo ist seine verheißene Wiederkunft? Er gibt dann die Antwort in Vers 9. Der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Einerseits ist hier die Rede von der Wiederkunft Jesu Christi. Er gab die Verheißung, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann ist die Antwort, er ist mit der Erfüllung dieser Verheißung nicht säumig. Er wartet nur, bis die Letzten gerufen und hereingekommen sind. Und wenn der Letzte gerettet wurde, dann schließt sich die Tür und die Wiederkunft des Herrn findet statt. Direkt ohne Ein- und Ausleitung geht es dann von Vers 10 weiter. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. Über den Tag des Herrn brauchen wir nicht weiter auszuführen und zu erklären oder Bibelstellen hinzuziehen. Das Thema haben wir oft genug an dieser Stätte behandelt. Es kann nachgelesen und nachgehört werden. In Vers 11 steht dann allerdings, da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um deswillen die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Hier steht das Wort rüstet. In Offenbarung 19 steht je nach Übersetzung, und seine Braut hat sich gerüstet oder und seine Braut hat sich bereitet. Man rüstet sich, man bereitet sich vor. Und ich meine, diese Andachten, die Gott uns in seiner Gegenwart schenkt, sind Stunden der Zubereitung. Es sind Stunden, in denen wir Gott näher gebracht werden, inniger mit ihm verbunden werden, Stunden, in denen wir seine Kraft neu empfangen und seine Gnade neu erleben. Die zweite Stelle im Neuen Testament finden wir im 1. Petrus, im 1. Kapitel. Und es scheint wirklich so an uns gerichtet zu sein, wie damals an die Gläubigen, immer und zu aller Zeit. Sagt Gott das Gleiche, tut Gott das Gleiche an denen, die zu ihm kommen, also an seinem Volke. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen vorwärts schreiten. Dort hieß es, und ihr euch darauf rüstet. Hier werden wir aufgefordert, darum macht euch geistlich fertig. Zum rüstigen vorwärts schreiten. Manchmal sagt man auch von älteren Herrschaften, ach, der oder die sind noch rüstig. Gott will Leute haben, die rüstig sind, die nicht an Krücken gehen, die nicht über alles stolpern, sondern rüstig, dem Herrn zu dienen bereit, ausgestattet mit der Kraft, mit der lebendig machenden Kraft unseres Gottes. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Von der Gnade haben die Brüder bereits gelesen und gesprochen. Alles ist Gnade nach dem Wort der Schrift. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Weiter wird uns dann gesagt, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Das ist eine große Portion. Das ist keine einfache oder leichte Sache. Werdet auch ihr nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Ihr Lieben, das ist die Aufforderung und sie wurde deshalb gegeben, wir werden es wahrscheinlich noch lesen, denn es steht geschrieben, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Wenn hier gesagt wird, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls nicht nur am Sonntag, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur wenn wir mit Gläubigen zusammen sind, sondern werdet gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Das ist ein ernstes Wort. Und ich meine, wenn Gott es fordert, dann muss es möglich sein. Die Erklärung lautet, in Vers 16 steht sie geschrieben, weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieses Wort, wenn ich es recht nachgesehen habe, steht in 3. Mose, im 11. Kapitel zum ersten Mal. Ich lese es euch vor. 3. Mose, 11. Kapitel. Hier wird uns die Bibelstelle, auf die sich Petrus berufen hat, zitiert. 3. Mose, 11. Kapitel, Vers 44 und 45. Denn ich, der Herr, euer Gott, Moment, ich muss wohl Vers 43 um des Zusammenhangs mitlesen, macht euch nicht selbst zum Gräuel durch irgendein kriechendes Kriechtier und verunreinigt euch nicht durch sie, so dass ihr durch sie unrein werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott, heiligt euch also und seid heilig, denn ich bin heilig. Verunreinigt euch nicht selbst durch irgendein Gewürm, das auf der Erde kriecht, denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Hier vielleicht zur Erleichterung für uns alle eben nur die Bemerkung: Wer wissen will, was Heiligung im Worte, Heiligung durch den Geist ist, der muss die Kapitel lesen, die wir jetzt vor uns haben, und zwar im 3. Mose. Man muss nicht unbedingt mit 11 anfangen, man kann, muss aber dann mindestens bis Kapitel 22 lesen, um genau zu wissen, was Gott mit dieser Absonderung, mit diesem Geweihtsein, mit diesem Heiligsein wirklich gemeint hat. Wenn wir nämlich eine Heiligung anstreben, die gar nicht in den Schranken des Wortes ist, dann werden wir schnell selbstgefällig auf uns herabschauen und alles andere in den Augen Gottes sein als ihm geheiligt. Ich möchte noch 2, 3 Stellen aus dem 3. Mose lesen, zum Beispiel 3. Mose 19, 3. Mose 19, Vers 2, 3. Mose 19, Vers 2. Teile der ganzen Gemeinde der Israeliten folgende Verordnung mit: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dann wird wieder aufgeführt, was der Herr fordert und was er mit der Heiligung meint. Eine Aufmerksamkeit oder alle Aufmerksamkeit bitte ich jetzt darum: Wenn der Herr im Johannesevangelium, lass es uns direkt aufschlagen, im Johannesevangelium im 17. Kapitel von der Heiligung spricht, dann hat er diese Heiligung in Verbindung mit der Wahrheit, mit dem Wort der Wahrheit gebracht. Und ihr wisst, wenn im Neuen Testament geschrieben steht, wie die Schrift sagt und so weiter, nimmt es immer Bezug auf das Alte Testament. Im Johannesevangelium, dem 17. Kapitel, lesen wir Vers 17 bis 19. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Ihr wisst, unser Herr kam, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Alles zu tun, was im Gesetz gefordert wurde, damit wir in der Gnade Gottes leben können. In 3. Mose meine ich, 3. Mose 20, lasst uns Vers 7 lesen. 3. Mose 20, Vers 7. So heiligt euch denn, dass ihr heilig werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Beobachtet meine Satzungen und tut nach ihnen. Ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Und dann werden wieder Dinge aufgeführt, die einfach beherzigt und beobachtet, die befolgt werden müssen, wenn wir ein Gott geweihtes und geheiligtes Volk sein wollen. Und das möchten wir ja. Wir wollen nicht nur laufen, wir möchten das Ziel erreichen. Wir möchten nicht nur glauben, wir möchten glauben, wie die Schrift sagt. Und dazu gehört es, dass wir alle Erlebnisse machen, die Gott uns bestimmt hat und die notwendig zu unserer Seligkeit sind, zumindest wenn wir bei der ersten Auferstehung, bei der Verwandlung und Entrückung und beim Hochzeitsmahl teilnehmen wollen. In 3. Mose 22 noch einige Worte. 3. Mose 22, hier lesen wir die letzten Verse des Kapitels, Vers 31 bis 33. So beobachtet denn meine Gebote und tut nach ihnen, ich bin der Herr, und entweiht meinen heiligen Namen nicht, damit ich inmitten der Israeliten geheiligt werde. Ich bin der Herr, der euch heiligt, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr. Wir wissen, dass er der Herr ist und dass es außer ihm keinen Gott gibt. Er hat sein alttestamentliches Volk herausgerufen, abgesondert, geweiht und geheiligt in den Schranken seines Wortes, hat Gehorsam und Befolgung dessen, was er forderte, verlangt, damit die Menschen, die er zu seinem Eigentum erkoren hat, dass sie ihm geweiht, ihm geheiligt sind. In Kapitel 21, nur aus Vers 23, den letzten Vers. Denn ich bin der Herr, der sie heiligt. Aus Kapitel 22, letzten Teil von Vers 9. Ich bin der Herr, der sie heiligt. Aus Vers 16 noch einmal. Ich bin der Herr, der sie heiligt. Nicht von selber, Gott heiligt uns in seinem Worte, indem wir sein Wort glauben und befolgen, ihm Gehorsam tun, also Täter seines Wortes werden. Wer dann in Kapitel 22 nachliest, wird immer wieder feststellen, dass es hier auch darum ging, Gott wohlgefällig zu sein durch die Opfer, die dargebracht wurden gemäß dem Worte Gottes. Wir glauben, dass wir durch die Darbringung des einmaligen Opfers am Kreuz auf Golgatha vollkommen gerettet, erlöst, vollkommen geweiht und in ihm, der sich für uns geheiligt hat, auch schon geheiligt wurden, sofern wir in den Schranken des heiligen Wortes bleiben und diese vom Geist gewirkte Heiligung an uns vollziehen lassen. Nun noch einige Stellen aus dem Neuen Testament. Wir beginnen mit 1. Korinther, 1. Korinther, 1. Kapitel. Hier wird uns Folgendes gesagt. 1. Korinther, 1. Kapitel, vielleicht um des Zusammenhangs wegen, von Vers 1 bis 3. Ich, Paulus, der ich zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin, und der Bruder Sosthenes, senden unseren Gruß der Gemeinde Gottes in Korinth, den in Christus Jesus geheiligten, berufenen Heiligen, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, bei ihnen wie bei uns. Lob und Dank sei unserem Herrn, ihr könnt ja den nächsten Vers auch noch lesen, ist ebenso kostbar. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus hat nicht nur eine Gemeinde gegrüßt und als ihn Jesus Christus Geheiligte angesprochen, sogar als berufene Heilige, abgesondert. Ihr sollt mir, so spricht der Herr, an dem Tage, an dem ich es vollführen werde, ein Sondereigentum sein. Gott sondert ab, der Feind vermischt, Gott führt heraus. Und hier wird uns gesagt, denen in Christus Jesus Geheiligten, berufenen Heiligen. Schon die Berufung war eine heilige Berufung, die an uns ergangen ist. Und wir dürfen es im Glauben für uns in Anspruch nehmen, dass wir nicht nur Berufene sind, Wort groß geschrieben, sondern Auserwählte und berufene Heilige. Es gibt ja Berufene und es gibt auch Auserwählte. Und hier wird diese Gemeinde als berufene Heilige angesprochen. Aber nicht nur sie allein, sondern, wie hier geschrieben steht, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, also auch hier in Krefeld, wo immer sich wahrhaft Gläubige zusammenfinden, im Namen des Herrn versammelt sind und ihn anrufen, werden durch das Wort Gottes an allen Orten, in allen Ländern, zu allen Zeiten angesprochen. Gelobt sei der Name des Herrn. Dann wird uns gesagt in Vers 8, der euch, 1. Korinther 1, Vers 8, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende. Merkt ihr, es geht bis ans Ende. Bis ans Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. An die Epheser schreibt Paulus, dass der Herr eine Gemeinde vor sein Angesicht stellen wird, ohne Flecken und ohne Runzel. Wenn wir jetzt auf uns oder andere schauen, oh, dann müssen wir ausrufen, Herr, erbarme dich unser, mein Gott, sei uns gnädig. Und im nächsten Augenblick glauben wir an die Kraft des Blutes des Lammes, an die völlige Vergebung. Wir glauben an das Wort Gottes, an die Kraft des Wortes, an die Kraft des Heiligen Geistes, die uns, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, zur völligen Heiligung führen und uns ganz durchdringen kann, bis das Wesen Jesu an uns zu sehen und auch durch uns offenbart werden kann. Jetzt lese ich euch den Vers, der uns alle ermutigen wird, aus 1. Korinther, dem 1. Kapitel, und zwar Vers 30 und 31. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der Geistgetaufte rühme sich nicht seiner Geistgetauftheit, der Heilige nicht seiner Heiligung, der Wiedergeborene nicht seiner Wiedergeburt. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, denn er hat alles in allem bewirkt. Auch das habe ich im Rundbrief bereits geschrieben. Keiner kann sich bekehren, Keiner kann sich die Wiedergeburt schenken, keiner kann die Erneuerung bewirken, keiner kann sich mit Geist und Feuer taufen. Wir sind auf Gott angewiesen von A bis Z. Und es ist alles nur Gnade, so dass, wie hier geschrieben steht, das Schriftwort sehr leicht seine Bedeutung behalten kann. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, hat nicht Paulus gesagt. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir hat dieses alles bewirkt. Also rühmen wir die Gnade Gottes. Wie trostreich ist doch diese Schriftstelle, dass uns Christus von Gott aus zur Weisheit gemacht worden ist. Keine eigene Weisheit, die aufbläht und zu Kopf steigt, sondern Gott wohlgefällige, durch den Geist geoffenbarte Weisheit. Er ist uns zur Weisheit gemacht worden, zur Rechtfertigung, zur Heiligung, zur völligen Erlösung. Gelobt sei der Name des Herrn. Wer will, kann selig werden. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, Epheser Kapitel 1, Vers 1 und 2, adressiert der Apostel die Gemeinde und schreibt, Epheser 1, Vers 1 und 2, ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, sende meinen Gruß den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen in Ephesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Bruder Brenhim hat über dieses Wort oder diesen Wortbegriff gesprochen und er sagte, das Wort Heiligung bedeutet abgesondert und für einen bestimmten Zweck Gottes geweiht. Wir sind ein abgesondertes Volk, wir sind Gott geweiht und somit sind wir ein erlöstes, ein befreites, ein ihm geweihtes Volk, Könige und Priester in seinem Reich geworden. Hier wird uns auch gesagt, sende meinen Gruß den Heiligen, nicht den verstorbenen Heiligen, an die schreibt Paulus nicht. Er schreibt an diejenigen, die in der Gemeinde sind und die Gemeinschaft der Heiligen ausmachen. Und das sind lebende, erlöste Gotteskinder. In Epheser Kapitel 3 lesen wir, Epheser Kapitel 3, hier werden wir von Vers 16 lesen, Epheser 3, von Vers 16. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, ihr damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und festgegründet dasteht, auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenlernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Amen. Auch hier schreibt Paulus an lebende Gläubige, die dem Herrn geweiht sind. Das haben wir alle mitgelesen und mitgehört. Im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe des göttlichen Ratschlusses, seines Heilsplanes mit uns erfassen können. Hier wird uns gesagt, dass wir tief gewurzelt und fest gegründet dastehen müssen, dann gibt's das schöne Wort, auf das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Alles ist Gnade, wie wir es bereits gesagt haben. Schon Gnade, wenn der Geist Gottes zu wirken, zu überzeugen beginnt und dass der Herr uns zu sich ziehen kann. In Epheser, dem 5. Kapitel, lesen wir auch noch Epheser, Kapitel 5. Hier werden uns auch irdische Dinge genannt, die abgelegt werden müssen. Epheser, Kapitel 5, Vers 3 bis 5. Unzucht aber und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch hier werden die Heiligen angesprochen, die Abgesonderten, Herausgerufenen, die Erlösten, die Gottes Sondereigentum sind, wie es sich für Heilige geziemt. Ebenso unanständiges Wesen und fades Geschwätz oder leichtfertige Witze, die sich für euch nicht schicken würden. Stattdessen vielmehr Danksagung. Auch in dem Bereich gehören wir nicht zu dieser Welt. Wenn andere Witze erzählen, zweideutige Dinge vortragen, dann haben wir gar keinen Anteil daran. Ich kann mich heute noch gut erinnern, das war nicht mein Verdienst, aber ich habe mir manchen Tadel in jungen Jahren unter meinen Arbeitskollegen eingehandelt. Es gab ja immer solche, die Witze erzählt haben. Ich darf das hier zur Ehre Gottes sagen, ich habe kein einziges Mal mitlachen können. Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht. Es war etwas in mir, ich konnte nicht. Vielleicht hätte ich mögen oder wollen. Ich konnte nicht. Und das hat so ab und zu den Zorn derer, die dann hin und her etwas sagten, auf mich gelenkt. Hier steht's geschrieben, ebenso wenig unanständiges Wesen und fades Geschwätz oder leichtfertige Witze, die sich für euch nicht schicken würden. Stattdessen vielmehr Danksagung. Gott will dankbare Leute aus uns machen. Wie können wir den Leuten, mit denen wir zusammen sind, ein Zeugnis geben, wenn wir über das, was sie vielleicht zweideutig als Witz erzählen, noch am längsten lachen würden? Wie können wir ihnen dann ein Zeugnis sein? Gott will solche Leute aus uns machen, die nicht ein langes Gesicht umhertragen, aber die dennoch von Gott gebraucht werden können. Eigentlich haben wir keinen Grund zur Traurigkeit, aber auch keinen Anlass, damit zu lachen, wo die Spötter ihren Spott treiben und Dinge vortragen, die sich einfach nicht schicken. Dann steht weiter, denn das wisst ihr und erkennt ihr wohl, dass kein Unzüchtiger und Unsittlicher, kein Geldgieriger, das ist gleichbedeutend mit Götzendiener, ein Erbteil im Reiche Christi und Gottes hat. Wie froh können wir sein, dass Gott uns von diesen Dingen gelöst hat. Meistens ist das ja so, wer Geld hat, begehrt es nicht, wer es nicht hat, begehrt es. Für die Bemittelten ist hier weniger Sorge wie für die Unbemittelten. Aber Gott hat ja alles so geführt und gefügt, dass keiner einen Mangel hat. Seid einmal ehrlich, wem mangelt es? Jeder hat zu essen und zu trinken, hat Kleidung und Unterkunft. Also können wir dem Herrn nur danken für das, was er uns geschenkt hat. Noch eine Stelle aus dem Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel. Ihr wisst ja, in 1. Thessalonicher 4, von Vers 13, wird uns die Wiederkunft des Herrn beschrieben, die Auferweckung der in Christo Entschlafenen, die Verwandlung der in Christo Lebenden und das gemeinsame hinaufgenommen werden in der Luft, um dann dem Herrn zu begegnen und alle Zeit bei ihm zu sein. Im 5. Kapitel wird uns dann gesagt, von der Zeit und Stunde weiß niemand und es bedarf darüber auch keine schriftlichen Belehrung, denn der Tag des Herrn kommt, so wie ein Dieb. Nicht der Herr, der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist nicht seine Wiederkunft. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichtes. Und dieser Tag bricht über die ungläubige Menschheit herein. Die Wiederkunft des Herrn ist doch ganz anders beschrieben, nämlich in Matthäus 25. Und die Jungfrauen schliefen ein. Dann aber kam das Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und dann wachten sie alle auf, schmückten ihre Lampen, füllten die Krüge mit Öl, die einen, die anderen nur die Lampen, und machten sich so auf, den Bräutigam zu empfangen. Dieser Weckruf ergeht jetzt. Und ich sage mit aller Deutlichkeit vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, im vollen Besitz und im vollen Wissen dessen, was in manchen Predigten geschrieben steht, dass 1. Thessalonicher 4 noch gar nicht begonnen hat. Weder in der ersten, noch zweiten, noch dritten Phase oder Weise. 1. Thessalonicher 4, all die drei Dinge, die da geschrieben sind, von dem Weckruf, der betrifft nicht die jetzt Lebenden, sondern die in Christo Entschlafenen. Und die Posaune und die Stimme des Erzengels, diese drei Dinge werden in Verbindung mit der direkten Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, geschehen. Was jetzt geschieht, ist vieles andere. Zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, Matthäus 25. Und das Geschrei wird immer größer und immer lauter werden. Siehe, der Bräutigam kommt, bis wir ausrufen werden, komme bald, Herr Jesus, dass wir es nicht mehr abwarten können. Hier in 1. Thessalonicher 5 wird uns auch gesagt, von dem Frieden, von der Sicherheit, jetzt geht sie auf Hochtouren, dass auch Frieden in das Gebiet kommen möge, das ja so vom Unfrieden bedroht ist. Alles nimmt seinen Lauf. Dann wird uns in Vers 4 gesagt, ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Warum sind wir nicht in der Finsternis? Weil Gott uns das Licht seines geoffenbarten Wortes hat hell leuchten lassen. Amen, ja. Aber ganz zum Schluss hat der Apostel wie folgt zusammengefasst. 1. Thessalonicher im 5. Kapitel, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos, möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Hier wird alles mit einbezogen, die Seele, der Geist, der Leib. Und die Heiligung soll durch und durch sein. Also in der Seele, im Geiste und auch ganz praktisch im Leibe. Möge Gott uns dabei helfen, auch die Stellen im 3. Mose nachzulesen, um zu wissen, was Gott als Heiligung von uns, auch irdisch, äußerlich, menschlich, fordert
um dann in den Schranken seines Wortes, durch seinen Geist, in der Wahrheit des Wortes, geheiligt werden zu können. Nur mit der vom Geist gewirkten Heiligung können wir vor Gott erscheinen. Nicht mit dem, was wir selber tun oder vorbringen könnten, sondern, wie hier geschrieben steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Dahinter steht nur noch ein Satz. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Wie wunderbar. Er hat nicht nur begonnen, er wird auch vollenden. Ich habe speziell die Kapitel im 3. Mose von 17 bis zu Ende gelesen. Manches betrifft ja Israel, die Opfer und so weiter. Aber das persönliche Leben und auf das, was die Gläubigen zu beachten hatten, das steht ja in den Kapiteln 17 bis 21 geschrieben. Und wer diese Kapitel liest, wird hundertprozentig von Gott darüber informiert worden sein, was wirkliche, vor Gott gültige Heiligung bedeutet, nämlich dem nachzukommen, das auszuleben, was da von uns gefordert wird. Und am Ende habe ich einfach sagen können, Herr, wenn es wirklich nicht mehr ist als das, dann werden wir es durch deine Kraft mit Freuden tun können, als ein von dir abgesondertes, herausgerufenes, wirklich auserwähltes Volk, abgesondert, dem Herrn geweiht, sein Eigentum für Zeit und Ewigkeit, mit der Bitte, die schon mit dem Glauben verbunden ist, dass er es bereits getan hat. Er hat das ganze Wort, das Gesetz, die Gebote, er hat alles gehalten, hat uns erlöst, sich für uns geheiligt, damit wir in ihm, in seinem Worte, durch ihn und für ihn ebenfalls geheiligt sein können. Es gibt da noch das Wort im Hebräerbrief, das wir alle kennen, dass er uns durch die Darbringung seines Opfers ein für allemal geheiligt und ans Ziel gebracht hat. Seid nicht niedergeschlagen, seid Gott dankbar, denn er hat alles getan. Jesus Christus ist uns gemacht worden zur Weisheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, völlige, ganze Erlösung, ihm geweiht für Zeit und Ewigkeit. Gelobt sei sein heiliger Name.
Ist getilgt die Sünde, bist du heil und neu, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du neu geboren von der Knechtschaft frei, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon helle, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Hältst du treulich wachen bei dem Kreuze stand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Gläubig stets an Jesu Hand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu Erlösung. heilandes Blut. Wenn der Bräutigam kommet, ist dein Herz bereit, bist du rein durch des Heilandes Blut. Schmuck du und im weißen Kleid, rein und hell durch des Heilandes Blut, bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon helle, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut.